Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 30. März, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Mittag, Frau Kneißl.
Ja, einen wunderbaren guten Tag und Nachmittag, lieber Flavio von Witzleben. Freue mich, Sie wieder zu sehen und zu hören.
Ja, Frau Kneißl, wir haben heute wieder viele spannende Themen zu besprechen. Wir werden uns mit einem Sicherheitsskandal in den USA rund um einen US-Journalisten, der Zugang zu einer geheimen Signal-Chat-Gruppe bekommen hat, beschäftigen. Wir werden uns mit den Massenprotesten in der Türkei auseinandersetzen, sowie den aktuellen US-Annexionsplänen von Grönland rund um den Besuch vom US-Vizepräsidenten J.D. Vance. Aber Frau Kneißl, zunächst, Sie hatten jetzt einige doch sehr anstrengende, lehrreiche Tage noch in St. Petersburg. Jetzt treffe ich Sie wieder in Ihrem schönen Holzhaus in der russischen Provinz. Wie waren Ihre Tage noch in St. Petersburg? Wir hatten unseren letzten Podcast ja auch noch vor Ort bei Ihnen in der Universität aufgezeichnet. Und wie ist es jetzt wieder in schönen russischen Dorf zu sein, Frau Kneißl?
Ja, hier ist vielleicht zur Freude unserer Hörer das viel bessere Internet, weil ich bekam ein paar Rückmeldungen, dass der Empfang so schlecht gewesen sei. Das liegt nicht am Computer, Mikrofon, das liegt leider am WLAN an der Universität. Das ist, wir haben alles Mögliche schon probiert, aber besser wird es nicht. Daher, ich habe den großen Luxus, hier im kleinen Dorf in the middle of nowhere ein kristallklares Internet zu haben. Und das erleichtert mir die Arbeit. Das heißt, Live-Schaltungen, beispielsweise auch für russische TV-Sendungen. Im Live ist was ja dann doch ein Stück mehr Unsicherheit in sich birgt. Die hält das Netz. Das ist von meinem Schreibtisch im Dorf aus viel mehr, also viel leichter zu machen als an der Universität. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Der Frühling bricht allmählich durch und vielleicht bleibt er jetzt auch. Es kann ja wieder kälter werden. Es kann auch im Mai schneien. Das alles ist keine große Überraschung. Mir wollte jemand eine Kuh verkaufen. Das habe ich dankend abgelehnt, weil das ist noch viel mehr Arbeit als ein Pferd. Und eine Katze, ich bin ja hier mit drei Katzen angekommen, und eine Katze lief mir am 31.12. zu, ein Weibchen, aber ich nenne sie Silvester. Ich wollte sie an sich zum Tierarzt bringen, zum Sterilisieren, aber dann stellte ich fest, dass sie immer dicker wurde und schon trächtig war, als sie zu mir kam. Die hat letzte Nacht 6 kleine Kätzchen geworfen. Und das ist jetzt ein bisschen viel. Also ich werde jetzt unter anderem gute Plätze für die Kleinen suchen. Falls jemand unserer Zuhörer vielleicht aus dem Großraum Moskau an kleinen Katzen interessiert ist, ich bringe sie gerne geimpft und entwurmt und mit einem großen Futtersack bringe ich sie jetzt gerne in neue Häuser, vielleicht auch wo sie herumlaufen können, weil sie haben hier das große Glück, dass sie wirklich im Garten unterwegs sein können. Aber ich habe 6 kleine Katzen zu vergeben in allen Farben.
Dann
ja, russische Kampfkatzen.
Russische Kampfkatzen.
Nein, das war jetzt nur ein Scherz nach dem. Aber ohne Scherz habe ich gemeint, wenn wirklich jemand Interesse hat, eine kleine Katze oder zwei, es ist immer besser, man nimmt zwei auf einmal, die haben dann einen Spielgefährten. Großraum Moskau, ich bringe die Katzen gerne hin, oder ich kann sie auch nach St. Petersburg bringen, mache ich auch.
Mhm. Ja, Sie hatten in unserem Vorgespräch, Frau Kneißl, hatten Sie mir den Nachwuchs schon gezeigt. Ja, 6 kleine sind es tatsächlich geworden. Wie viel sind es jetzt insgesamt? 10-fache Katzenmutter sind
Sie jetzt. Ich hatte 3. Ah, jetzt habe ich 10. Und das ist zu viel. Das ist viel zu viel. Ich bin ja kein Animal Holder. Mhm. Ich wollte erst 3, oder dann kam diese dieses Weibchen noch. Habe ich gesagt, okay, dann sollen es 4 sein. Ich habe hier genug Platz. Und sie sind viel im Stall. Ich habe keine einzige Maus. Sie haben auch schon Ratten erlegt, weil da ist doch der Fluss in der Nähe und so weiter und irgendwelche unterirdischen Kanäle. Also die sind wirklich gute Mäuse und Rattenjäger. Bei mir ist alles sauber, im Gegensatz zu manch anderem Haus, die über Mäuseplage jammern. Also sind tolle Kammerjäger. Ich kann sie empfehlen. Und ich werde natürlich die Mutter behalten. Mhm. Aber die Kinder, wenn ich gute Plätze, was ich sehr hoffe, ich 2 Ponys, hoffentlich bald wieder ein Pferd, die Hühner, Pfaue, Enten. Es macht mir ja alles Freude, nur noch kann ich alles selbst erledigen und füttern und putzen. 10 Katzen sind zu viel, viel zu viel.
Das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich beherbe ja auch 2 Katzen und auch da bin ich schon an meine Grenzen gekommen. Von daher 10 sind mindestens 8 zu
noch sind wir dran.
Ja, sind mindestens 8 zu viel. Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch ja vielleicht weg von dem schönen Katzenleben hin zum ungemütlichen Politikerleben. Wir fangen mal gleich an mit der heißesten Meldung dieser Woche, denn am Montag veröffentlichte der Journalist Jeffrey Goldberg von The Atlantic einen Artikel über Gespräche zwischen hochrangigen Mitgliedern der Regierung von US-Präsident Donald Trump, die sich um militärische Strategien und Luftangriffe gegen die Houthi-Miliz in Jemen drehte. Wir hatten in unserem letzten Podcast auch über den Militärschlag gesprochen und dieser Vorfall kam ans Licht, nachdem die Atlantic am Montag den brisanten Artikel veröffentlicht hatte. Chefredakteur Goldberg berichtete detailliert darüber, dass er wohl versehentlich zu einem Chat einer Signalgruppe, Signal ist ein freier Messenger für verschlüsselte Online-Kommunikation, ähnlich wie Telegram, dort war er hinzugefügt worden, an dem eben hochrangige Vertreter der Trump-Administration teilnahmen. Die Gruppe hatte tagelang aktiv über mögliche Militäroperationen der USA gegen die Houthi diskutiert, bevor dann Donald Trump eben am 15. März die Angriffe auf Jemen anordnete. Goldberg schreibt zu seiner Bekanntmachung, dass die Geschichte einige Erklärungen erfordern wird. In dem Artikel schreibt Goldberg, er habe Zugang zu einem Gruppenchat von einem Nutzer namens Mike Walls erhalten, dem nationalen Sicherheitsberater der USA. An dem Chat mit dem Namen Houthi PC Small Group sollen auch Vizepräsident J.D. Vance, Verteidigungsminister Pete Hegseth, die Direktorin der nationalen Geheimdienste Tulsi Gabbard und andere Kabinettsmitglieder teilgenommen haben. Goldberg erklärte in einem Interview jetzt gegenüber dem US-Sender PBS, ich zitiere es einmal, und dann wurde es am Samstag, den 15. März, wirklich sehr bizarr, als ich in dieser Gruppe einen Text von jemandem erhielt, der vorgab, Peter Hegseth, der Verteidigungsminister, zu sein. Und dieser Text enthielt operative militärische Informationen, einschließlich der Zeit, zu der die Bomben auf den Jemen abgeworfen werden sollten. Und das war 2 Stunden vor diesem Zeitpunkt. Ich habe also einfach gewartet und auf mein Telefon gestarrt. Goldberg beschreibt dann weiter den Ablauf als faszinierende politische Diskussion, in der hochrangige US-Beamten dann einräumten, dass es aktuell wohl schwierig sein, öffentliche Unterstützung für eine neue Militäraktion zu gewinnen. Es bestehe ein echtes Risiko, dass die Öffentlichkeit dies nicht versteht oder nicht versteht, warum es notwendig ist, so Vizepräsident J.D. Vance, um dann weiter zu argumentieren. Der wichtigste Grund, dies zu tun, also den Jemen anzugreifen, ist, wie Trump sagte, eine Botschaft zu senden. In der Antwort auf diese Ausführung stimmte dann Verteidigungsminister Hegseth zu und erklärte, ich denke, dass es schwierig sein wird, eine Botschaft zu senden, egal was passiert. Niemand weiß, wer die Houthi sind, deshalb müssen wir uns darauf konzentrieren. Erstens, Biden ist gescheitert, zweitens, Iran finanziert. Das ist die kurze und knappe Antwort vom Verteidigungsminister. Hexet verantwortlich für diesen ganzen Schlamassel wird jetzt Michael Walls gemacht, der ja den US-Journalisten Goldberg in diese Gruppe, in diese geheime private Gruppe eingeladen hat. Ja, Frau Kneißl, ein erster handfester Skandal für die Trump-Administration. Welche Folgen wird das haben und wie erklären Sie sich, Frau Kneißl, eine derartige Panne, ein derartiges Sicherheitsleck?
Ich glaube, das hat einfach sehr viel mit dieser Geschwindigkeit zu tun, in der Gruppen, in der Kommunikationsmechanismen, wie eben Signal oder andere Messenger-Dienste bedient werden. Der erste Gedanke, den ich hatte, als ich darüber las, war folgender. Es sagt sehr viel über Herrn Goldberg und Atlantic aus, weil mir ist das auch schon mal passiert, dass ich Mails beziehungsweise auch über einen Messenger-Dienst Nachrichten erhielt, weil in meiner Ministerzeit die nicht für mich gedacht waren. Und ich habe dann zurückgeschrieben und habe gesagt, ich glaube, es handelt sich um einen Irrläufer und der Absender war sehr dankbar. Ich hätte auch in dem Fall anders gehandelt, weil es geht ja dann letztendlich doch auch um größere politische und sicherheitspolitische Fragen. Und hier ist eben der Voyeur in Herrn Goldberg durchgebrochen, weil wir es da gerade ausführlich zitiert haben. Er starrte auf sein Telefon und wartete, was nun passieren würde. Das hat ja mehr mit Voyeurismus als mit Journalismus zu tun, weil ein Journalist geht ja aktiv einer Nachricht nach und versucht sozusagen Fragen zu stellen und zu verifizieren. Aber er hat sich ja wirklich eben wie ein Voyeur verhalten, um danach dann sozusagen unter Anführungszeichen journalistisches Kapital daraus zu schlagen. Ich würde es nicht als journalistisches Kapital bezeichnen, sondern einfach nur sich ganz persönlich hier in Szene zu bringen und andere Personen damit ziemlich heftig in die Bredouille zu bringen. Also ich glaube, wäre Herr Goldberg ein erwachsener, seriöser Fachmann seiner Zunft, dann hätte er vielleicht anders handeln können, ja, und zu sagen, ich glaube, es handelt sich um einen Irrläuferfehler. Verifizieren Sie das nochmals, sind Sie sicher, dass ich Teil Ihrer Gruppe bin, ja? Also das ist alles, was ich zu Herrn Goldberg zu sagen habe. Das waren meine ersten Gedanken dazu. Und es ist ein großer Fehler unserer Zeit, dass man glaubt, über dieses wunderbare kleine Zauberkästchen Mobiltelefon derartig wichtige Dinge zu kommunizieren und teilweise ja auch zu entscheiden. Ich habe das ja selbst als Ministerin gesehen. Es ist ja nicht die Regierung, der ich angehörte, sondern eine Nachfolgende dann von Sebastian Kurz an einer Chat-Affäre gescheitert. Die zerbrach aufgrund von eben WhatsApps, die ausgetauscht wurden, wo auch ziemlich deftige Dinge aufgetischt wurden und dann zu verschiedensten Skandalen noch führten. Ich habe es immer so gehandhabt, dass ich gesagt habe, wir setzen uns in einem Raum zusammen, Mobiltelefone bleiben vor der Tür. Man konzentriert sich für 45 Minuten auf das Thema. Sollte etwas Schlimmeres passieren, dann wird uns eine Mitarbeiterin informieren, dass gerade dieses oder jenes passiert ist. Aber dieses dauernd im virtuellen Raum zu sein und gerade wenn man in einer Entscheidungsträgerposition ist oder zuarbeitet für einen Entscheidungsträger und sozusagen immer mit einem Auge auf diesen mobilen Gerät. Ich bin da vielleicht etwas sehr altmodisch, aber es zeigt nur dieses Debakel neulich. Man soll das Ding beiseite lassen. Ja? Man kann nicht derart wichtige Dinge in der Form kommunizieren und das macht man auf anderem Wege. Ja? Da gibt es so etwas wie einen Operationsraum, gerade in Washington hat ja eine sehr operativ organisierte Hierarchie. Da treffen sich die Kabinettschefs, da treffen sich die Pressesprecher, wer auch immer. Und man kann das nicht zwischen Tür und Angel machen. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Und vielleicht sieht man daraus auch Lektionen. Ich bezweifle es. Aber ich habe es in Österreich gesehen, die damalige WhatsApp-Affäre, die die Regierung Kurz zum Fall bracht. Es war seine zweite oder dritte Regierung. Und ich bin bei diesen Nachrichten sehr, sehr vorsichtig, weil man sollte jede E-Mail, jeden anderen Post so schreiben, dass man weiß, er kann sozusagen auch vor Gericht bestehen, weil wir sind mittlerweile in einer Zeit, wo einfach diese Dinge auch vielleicht ausjudiziert werden. Gegen mich wurde viel gepostet. Niemand wurde je so dafür in die Pflicht genommen. Wir kennen die Situation, wie Politiker heute Journalisten jagen. Ich habe das zu keinem Zeitpunkt gemacht, dass ich aktiv in einem Ministeramt war. Aber seither kann gegen mich geschrieben werden, was das Zeug hält. Und ich glaube, da haben alle vergessen, was man sozusagen, wie vorsichtig man eigentlich mit dieser Geschwindigkeit umgehen sollte.
Ja, und das Ganze zieht jetzt auch weiter seine Kreise. Es gab jetzt auch schon einen ersten richterlichen Beschluss, der die Trump-Regierung angewiesen hat, den umstrittenen Gruppenchat bei Signal nicht zu löschen, sondern diesen aufzubewahren. Und auch eine Nicht-Regierungsorganisation, eine sogenannte NGO, hatte dagegen geklagt, weil eben dienstliche Unterhaltung von Regierungsmitgliedern laut Gesetz archiviert werden müssen. Außerdem steht auch nach wie vor in dem Raum, ob in dem Chat nicht doch vertrauliche Information diskutiert worden, was Geheimnisverrat und damit eine Straftat sein könnte. Die Trump-Regierung unterdessen versucht jetzt, den Journalisten verantwortlich zu machen. Donald Trump nannte ihn einen Sleazebag, was übersetzt so viel heißt wie ein ehrenloser Widerling. Ein Schimpfwort, das Donald Trump eigentlich nur für besonders innige Feinde benutzt. Das Magazin The Atlantic, die diesen Artikel veröffentlicht haben, sind ja, Sie hatten es jetzt gerade schon angedeutet, ein linksliberales Magazin, eher auf der Seite der Demokraten und weniger auf der Seite der Republikaner einzuordnen, und auch der Sicherheitsberater Mike Waltz, der im Fokus dieses Skandal steht, weil er eben Goldberg eingeladen haben soll. Er behauptete jetzt, er kenne Goldberg gar nicht. Er sagt jetzt in einem Interview mit Fox News, ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, aber von all den Leuten, die da so unterwegs sind, kommt ausgerechnet dieser Typ, der alles dran setzt, um Lügen über den US-Präsidenten zu verbreiten und ihn zu verleumden. Ausgerechnet der kommt auf irgendjemand des Kontaktliste und wird so in diese Gruppe reingesaugt. Auch Verteidigungs-Peter Hegseth hat sich jetzt nochmal ihm gegenüber geäußert. Er sagte, sie reden von einem hinterlistigen sogenannten Journalisten, der es zum Beruf gemacht hat, Lügengeschichten zu verbreiten. Dieser Typ handelt mit Müll. Das ist sein Ding. Frau Kneißl, vielleicht jetzt noch einmal auf diesen möglichen auch richterlichen Beschluss zu sprechen zu kommen. Was jetzt ja im Raum steht, ist Geheimnisverrat. Das ist eine Straftat. Glauben Sie, dass das womöglich juristische Konsequenzen nach sich zieht? Oder wird das Ganze versanden, weil derzeit einfach die geopolitischen Umbrüche rund um die Ukraine, Russland und so weiter viel wichtiger sind als ein derartiger innenpolitischer Skandal? Wie ist da Ihre finale Einschätzung?
Ja, ich halte auch das eher für ein Hochspielen, und Sie haben ja geradezu gelächzt. Es war ein Knochen, um den Sie sich dann alle gerissen haben am nächsten Tag, und die Regierung sei nicht zurechnungsfähig und so weiter. Mir waren diese Aussagen von Trump und anderen, was Goldberg anbelangt, nicht bekannt. Ich habe nur sozusagen in meiner ersten Reaktion auch Ihnen gegenüber jetzt ein eher mieses Bild von Goldberg gezeichnet. Ich bezeichne ihn eben als Voyeur, weil das hat nichts mit Journalismus zu tun. Sie haben ja eben dieses lange Zitat gebracht, und ich saß dann und starrte auf mein Telefon und wartete, um daraus dann einen Artikel zu machen. Also wo ist hier der journalistische Mehrwert? Das entzieht sich mir. Und was Geheimnisverrat anbelangt, ich würde jetzt mal so in einer allerersten Reaktion sagen, alle hier involvierten Personen sind ja Teil eines Kabinetts, die auf die Verfassung vereidigt wurden. Und die haben ja jetzt nicht aus sozusagen frisch aus dem Nähkästchen am Frühstückstisch etwas verbreitet, sondern sie haben in ihrer geschlossenen Gruppe kommuniziert. Das, was man ihnen zum Vorwurf machen kann, ist, dass sie derartige Informationen eben ja über einen Messenger-Dienst austauschen, der vielleicht nicht das ideale Medium ist. Man sollte solche Dinge, und wie gesagt, weiß ich schon, dass ich etwas altmodisch und konservativ bin, das muss man in geschlossenen, abhörsicheren Räumen machen. Oder wie es früher mal war, wirklich in so verschlüsselter Form mitteilen, und das muss durch 2, 3 andere Stellen noch geprüft werden, dass die Sache korrekt verläuft. Geheimnisverrat sehe ich hier keinen. Was aber schon der Fall ist, dass man derartige Konversationen nicht löschen kann. Auch wir mussten nach Beendigung der Regierung sämtliche Geräte, Computer und alle Korrespondenzen dem Staatsarchiv geben. Also ich habe mein Telefon abgegeben. Kleine Fußnote hierzu. Frau von der Leyen hat sowohl als Verteidigungsministerin sämtliche Korrespondenzen aus ihrem Telefon gelöscht, was die Rolle von McKinsey im deutschen Verteidigungsministerium anbelangte, als sie auch später Korrespondenzen löschte rund um die Bestellung von Impfdosen. Also das sind alles Korrespondenzen, die der Öffentlichkeit zu übergeben sind. Das heißt, sie werden archiviert. Historiker setzen sich manchmal damit auseinander. Oder eben Juristen. Und löschen werden sie nichts können. Aber vielleicht ein letzter Satz noch. Vielleicht erinnert sich so mancher Hörer, im Jahr 2014 wurde ein Telefonat von Victoria Nuland abgehört, stellvertretende Außenministerin, dann auch unter Biden nochmals, die in einem Gespräch mit einem Kollegen zu EU, ich zitiere jetzt O-Ton Victoria Nuland, ein Mitarbeiter sagte, but the EU, und sie meinte daraufhin, O-Ton Victoria Nuland, fuck the EU. Also sie hat damals im Jahr 2014 vor den Ereignissen Maidan, Kiew, ziemlich vulgäre Worte der tiefen Verachtung für die EU gefunden. Ich erwähne das hier an dieser Stelle nur deswegen, weil in den europäischen Staatskanzleien und Redaktionen sozusagen großes Gekreische war. Ach, wie schrecklich. Hackshirt hat gesagt, oder Vance, I don't want to bail them out again. Der Hintergrund ist folgender. Die Kabinettsmitglieder, soweit ich das mitbekommen habe, waren nicht besonders begeistert von einem Schlag gegen die Houthis. Und wir haben das auch in unserem Podcast, glaube ich, vor 2 Wochen besprochen. Nämlich ein militärischer Mehrwert war in dieser Aktion jetzt nicht zu finden. Und einer der Personen in dieser Gruppe, was Vance oder Hackshirt, hat gemeint, da jetzt im Roten Meer militärisch aktiv zu werden, das ist nicht unser Bier, ja, das interessiert uns nicht. Das geht ja nur um die Europäer, was den Frachtverkehr Rotes Meer Suez anbelangt. Und darauf meinte dann der andere, sozusagen, ich kann die Typen nicht ausstehen, diese Europäer, und ich möchte, I don't want to bail them out again. Also ich möchte ihnen nicht nochmals da aus der Patsche helfen. Und darauf gab es also eine große Schreiaktion in den europäischen Medien. Ich finde diese Korrespondenz jetzt nicht so bewegend, ja. Also schlimmer waren zweifellos die Korrespondenzen, die uns bekannt sind, dank Julian Assange, was den Abschuss von Zivilisten, die Gespräche, die abgehörten Gespräche in den Hubschraubern, die über Bagdad flogen, anbelangt. Oder erinnern wir uns, es war vor rund 1,5 Jahren, als in einem auch nicht gesicherten, es war aber in dem Fall, glaube ich, eine E-Mail oder auch, also auch ein Videotelefonat in einem Hotel irgendwo in Asien, 3 deutsche Offiziere der deutschen Bundeswehr über die Zerstörung der Krimbrücke laut aus dem Nähkästchen plauderten. Und damals hat Verteidigungsminister Pistorius gesagt, nein, das ist alles völlig legitim, die können schon darüber sprechen und die können das auch in der Form machen. Und da waren doch 3 hochrangige deutsche Offiziere, die also wenn wir uns das noch in Erinnerung rufen. Sie haben damals über die Maße und wie breit und wie lang diese Brücke ist und daraufhin meinte der eine, na, da brauchen wir so viele Raketen, nein, da brauchen wir noch 2 Stück Raketen mehr. Und die korrespondierten also in einem völlig ungeschützten WLAN aus einem Hotel irgendwo in Hongkong oder Bangkok, um eben einen Angriff auf die Krimbrücke zu besprechen. Und die gesamte deutsche Bundesregierung kam ihnen zu Hilfe gelaufen und meinten, das sei nicht so schlimm. Das heißt, bei der Trump-Regierung wird dann mit besonderen Maßstäben nochmals gemessen. Und ich teile da die Einschätzung des Präsidenten, der das sozusagen abgewunken hat und gesagt hat, Schwamm drüber, ja, weil so ein Mist kann passieren, dass eine Person, die nicht beteiligt sein sollte, dann eben in so einer Gruppe ist oder eine Mail als Irrläufer erhält oder wie auch immer. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt nicht ein Schmierenjournalist bin, sondern ein seriöser Herausgeber, Chefredakteur noch dazu, dann sollte ich doch für mich abwägen, was bringt jetzt mehr? Der Skandal, den ich lostrete, weil alles, was er losgetreten hat, war ein Skandal, der nicht so sehr, ich würde sagen, es ist mehr ein Skandalon als ein echter Skandal. Weil es ging hier jetzt nicht um beispielsweise die deutschen Luftwaffenoffiziere besprochen haben, sozusagen, wie können sie die Krimbrücke, ziviles Ziel abschießen, sondern die sprachen eben über Attacken auf militärische Ziele. Hätten sie nicht machen sollen. Solche Dinge macht man nicht am Telefon. Und ich weiß, dass ich hier, wie gesagt, ich wiederhole mich, ich bin etwas konservativ, aber ich benutze mein Telefon nicht für solche Dinge.
Ja, das war durchaus fahrlässig, was damals geschehen ist. Es war ja auch, ich glaube, jetzt knapp vor einem Jahr hatten wir uns ausführlich darüber unterhalten. Und interessant war ja auch die Tatsache, dass es keinerlei Konsequenzen dafür gab, dass man da ganz offen über diese deutschen Kriegspläne gesprochen hat und auch eine Beteiligung an Kriegsverbrechen. Nichts anderes ist die Sprengung einer zivil genutzten Brücke, der Krimbrücke. Die deutsche Beteiligung wurde dort ganz offen kommuniziert und es gab keinerlei Konsequenzen. Also von daher ist das, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtiger Kontext. Sicher ist das sehr unglücklich gelaufen. Aber da dennoch einen Skandal ja da jetzt rauszustricken, ist wahrscheinlich dann doch etwas zu viel. Aber natürlich ein gefundenes Fressen, das muss man natürlich dazu sagen, für die sogenannten linksliberalen Medien in den USA, die Trump eher negativ gegenüberstehen. Aber Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch weiterhin noch in den USA bleiben und dort uns mit dem nächsten heißen Eisen beschäftigen, denn US-Vizepräsident J.D. Vance hat jetzt am Dienstag angekündigt, mit seiner Frau Usha Vance zusammen nach Grönland zu reisen. In einer Videobotschaft sagte Vance, dass der Besuch seiner Frau jetzt für diesen Freitag, wir zeichnen hier bekanntermaßen immer am Freitag auf, der habe so viel Begeisterung ausgelöst, dass er ihr den Spaß nicht alleine überlassen wolle und mit ihr gemeinsam reisen werden. Neben der Frau des US-Präsidenten, neben auch der gerade schon angesprochene US-Sicherheitsberater Mike Waltz. Vizepräsident. Und der US-Sicherheitsberater Mike Waltz und US-Energieminister Chris Wright an dem Besuch teil. Die Teilnehmer der US-Delegation werden dabei unter anderem an einem großen Hundeschlittenrennen teilnehmen. Der Sprecher des Weißen Hauses, Brian Hughes, sagte, bei dem Besuch gehe es darum, Grönland, seine Kultur, Geschichte und Menschen kennenzulernen. Die grönländische Regierung dementiert jetzt die Behauptung, dass es eine offizielle Einladung gab. Sie sagte, die Regierung von Grönland hat keine Einladung für Besuche ausgesprochen, weder privat noch offiziell. Der amtierende Regierungschef von Grönland sagte gegenüber grönländischen Medien, dass ein solcher Besuch ein Mangel an Respekt zeige. Auch die dänische Regierung verurteilte den geplanten Besuch, bezeichnete es als inakzeptablen Druck. Und auch der russische Präsident Wladimir Putin hat sich auf dem internationalen internationalen Arktis-Forum in Murmansk jetzt auf die anhaltenden Spannungen rund um Grönland geäußert. Er warnte, er sagte, ich zitiere ihn einmal, jeder weiß von den Plänen der USA, Grönland annektieren zu wollen. Wissen Sie, das mag jemand nur auf den ersten Blick überraschen. Und es ist ein großer Irrtum zu glauben, dass es sich um eine Art extravagantes Gerede der neuen amerikanischen Regierung handelt. Frau Kneißl, worum geht es Ihrer Ansicht nach bei diesem Besuch? Geht es da, wie jetzt J.D. Vance, der Vizepräsident, gesagt hat, um die Sicherheit der Grönländer oder geht es um Geopolitik, Stichwort arktisches Monopoly?
Ja, arktisches Monopoly, es gibt ein Buch mit diesem Titel, ich habe das vor 20 Jahren mal gelesen und habe mich mit diesem Raum in den letzten 24 Jahren auch als Lehrende immer wieder auseinandergesetzt. Sie haben Präsident Putin kurz zitiert, der am Donnerstag beim Arktischen Forum in Murmansk auch Folgendes sagte. Nicht nur, dass das sozusagen historisch daran erinnerte, es war eine wirklich sehr interessante Rede mit vielen historischen Details, dass bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in den 1860er Jahren, der Wunsch der US-Regierung bestand, Grönland und auch Island zu erwerben, zu übernehmen, käuflich zu erwerben. Erinnern wir uns, das zaristische Russland hat den jungen USA Alaska verkauft für eine Handvoll Dollar in gewisser Weise. Und es wurde diese Transactional Diplomacy, wie sie heute heißt, also diese geschäftsmachende Diplomatie, ich kaufe, du verkaufst, das ist nichts Neues. Ja, also Trump macht ja etwas, was andere in der Geschichte des Kolonialismus der Briten und der Niederländer, die East India Trade Company macht. Ja, die kaufte eben auch gewisse Grundstücke und machte daraus Kolonien. Und Putin hat aber noch Folgendes dazu gesagt, nicht nur, dass er eben auf diese historischen Referenzen hinwies, sondern hat auch gesagt, und im Übrigen, that's not our business, also das alles geht uns nichts an. Ja, das ist eine amerikanische innenpolitische Frage. Also er hat es sehr klar gesagt, aber auch im Vorfeld zu diesen Passagen und rund um seinen gesamten Besuch hat er auch eines nochmals klar festgehalten, dass die russische Nordostpassage, diese, also man nennt sie im Russischen auch die Nordroute, die von Murmansk sich dann eben entlang des Polarkreises Richtung eben dann auf der anderen Seite Russlands dann eben über Vladivostok bis nach Indien gehen kann. Das sind also diese neuen Seerouten, die interessant sind vor dem Hintergrund der Probleme im Roten Meer, vor der Notwendigkeit, angesichts der Notwendigkeit, dass also andere Seerouten gefunden werden müssen, aus welchen Gründen auch immer. Diese Nordpassage Russlands wird als nationale Wasserstraße von Russland beansprucht. Also es ist keine internationale Wasserstraße, es ist russisches Territorium. Russland ist das einzige Land der Welt, das über eine nuklearbetriebene Eisbrecherflotte verfügt. Und Russland hat in dieser Region einiges auf die Beine gestellt. Das war noch im zaristischen Russland, wurde hier sehr vieles erforscht und auf Städte gegründet. Aber dann auch während des Stalinismus kam es über die Forschung hinaus zu den ersten eben großen Siedlungen auch, wo Bergbau betrieben wurde, wo Straßen gebaut wurden. Und in Zeiten des Stalinismus hat man entweder Menschen dort zwangsverpflichtet über Straflager oder man hat ihnen so viel bezahlt, dass es attraktiv war dann in späteren Jahren. Das Problem, das sich für Russland heute stellt, ist, wie findet man Arbeitskräfte, wie findet man ganze Familien? Es geht ja nicht nur um die Arbeitskräfte, sondern es geht ja darum, auch eine Bevölkerung dort zu halten. Ja, wir haben einen gewaltigen Abzug aus diesen arktischen Gebieten, weil es einfach leichter, einfacher, angenehmer ist, woanders zu arbeiten. Und da spreche ich jetzt gar nicht von Moskau, wo die Gehälter höher sind, sondern das kann Samara sein, das kann Jekaterinburg sein, wo es sich einfach leichter lebt als in diesen doch wettermäßig und von vielen anderen Aspekten her sehr, sehr schweren Umfeld der Arktis. Und ich habe mir die Rede gestern von Wladimir Putin angehört, live, als sie im Livestream lief. Und er hat sehr viele bekannte Punkte aufgegriffen, für die Russland Lösungen finden muss. Das ist wirklich in erster Linie auch Arbeitskräfte und wie gesagt nicht nur Arbeitskräfte zu finden, sondern Personen, die bereit sind, dort das gesamte Jahr über zu leben, damit auch diese Schiffe, die Frachtschiffe beispielsweise gewartet werden können, weil ein solcher Frachtverkehr mit dem Löschen von Ladung, mit dem Neubeladen ja nur funktionieren kann, wenn dort die entsprechenden Facharbeiter verfügbar sind. Und das ist ein großes Thema. Also wir haben am Gorki vor genau einem Jahr zu diesem Thema ein Seminar veranstaltet und hatten dabei unter anderem auch Vertreter von Versicherungsgesellschaften, weil ich interessiere mich sehr für dieses Thema Versicherung. Ist ein Knackthema, ja, nicht nur bei den Sanktionen, sondern auch im Fall wie bei der Arktis. Wie berechnet man die Polizen für diese Frachtschiffe? Da braucht man Referenzen. Wie kann man sicherstellen, dass die Wartung entsprechend so korrekt ist? Das sind alles sehr praktische, technische Fragen, wo Russland sehr, sehr viel schon in die Vorleistung gegangen ist. Wo aber immer noch offene Fragen sind. Damit hat Präsident Putin auch gestern nicht hinter den Berg gehalten in seiner Rede. Und wo Russland aber natürlich auch mit Konkurrenz aus China, Japan und wahrscheinlich auch à la longue mit den USA in Konfrontation gehen könnte. Ja. Aber so wie sich die Dinge jetzt stellen, und ich fand den Satz sehr interessant von Präsident Putin, dass er gesagt hat, ist nichts Neues, alle schon mal da gewesen in der Geschichte. Die Amerikaner wollten Island und Grönland schon mal kaufen. Und im Übrigen, das Ganze ist eine amerikanische Frage jetzt. Der Besuch von G.D. Vance und seiner Frau, vielleicht auch hier eine ganz kleine Randbemerkung. Ich kann mich nicht zurückerinnern, dass in den letzten 40 Jahren ein US-Vizepräsident so aktiv in der Tagespolitik präsent war, wie das jetzt mit G.D. Vance. Also wir alle haben im Ohr noch seine brillante Rede in München bei der Sicherheitskonferenz. Also ich habe innerlich ihm applaudiert. Er hat mir aus dem Herzen gesprochen, was er da den Europäern klar in Wein einschenkt, indem er sagt, die Bedrohung kommt nicht von Russland, nicht von China, die Bedrohung kommt von euch innen mit eurem Demokratiedefizit. Und G.D. Vance ist ein äußerst sichtbarer und sehr aktiver Vizepräsident, inklusive seiner Frau. Was die dabei verloren hat, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen zu viel an Familienpolitik. Aber er setzt sich da sehr in Szene. Und da geht es aber nicht nur jetzt um eine PR-Aktion für den Vizepräsidenten, sondern wir haben das ganz am Anfang mal gesagt, als die Trump-Administration ins Amt kam, die Sache mit Grönland meinen die ernst. Und sie ist ein großer amerikanischer Waffenstützpunkt dort. Trump sagt, es geht um nationale Sicherheit. Es geht natürlich auch um Bodenschütze. Und es geht um dieses gesamte arktische Monopoly, wie eben dieser Buchtitel lautet. Und Sie haben es vorher jetzt gebracht. Und es ist jetzt, sagen wir mal, in der Konfrontation, auf die man jetzt zurollt, haben wir den größten NATO-Staat, die USA, der mit einem der kleinsten NATO-Staaten, Dänemark, die offene Konfrontation geht, weil Dänemark, das ist ein Faktum, ist Kolonialherr dort. Ja, Dänemark hat mit Grönland einen Kolonialbesitz bis heute nicht aufgegeben, so wie Frankreich seinen Kolonialbesitz im Namen der Dom-Toms in der Karibik weiter hat oder Großbritannien seinen Anspruch auf die Falklands und einen Kolonialkrieg gegen Argentinien in den 80er Jahren führte. Und hier braut sich allerhand zusammen. Also ich würde sagen, man vielleicht, ich bin kein großer NATO-Experte, aber die Fortsetzung von Requiem für Europa könnte Requiem für die NATO sein, weil die NATO meines Erachtens also aus vielen Gründen in naher Zukunft wahrscheinlich in ihrer heutigen Form verschwindet. Und das kann, ein Auslöser kann diese Konfrontation USA-Dänemark sein. Ein Auslöser kann aber auch sein, dass Frankreich hier auf Biegen und Brechen seine eigenen Streitkräfte und seine eigene Nukleardoktrin haben will, die auch in Widerspruch mit der NATO-Doktrin steht.
Ja, es gibt da zahlreiche Widersprüchlichkeiten und Ambivalenzen, was das neue Verhältnis zwischen dem Westen, wenn man ihn überhaupt so noch nennen kann, und den USA anbelangt. Vor allen Dingen eben die Fortführung der NATO in diesem Umfang, wie wir sie aktuell sehen, ist mehr als nur zweifelhaft. Auch das sogenannte Sondervermögen, was jetzt ja in Deutschland verabschiedet worden ist, die über die 500 Milliarden plus X, ja, sind wo ja womöglich nur entstanden aus der Angst heraus. Da hatten wir auch in unserem Podcast darüber gesprochen, dass die USA die NATO verlassen könnten. Also da sieht man eben, wie schnell das seine ganz eigenen Dynamiken entwickeln kann. Aber vielleicht, Frau Kneißl, nochmal zum Abschluss jetzt. Sie haben jetzt das sehr detailliert ausgeführt mit Grönland, aber diese Persona J.D. Vance, die ist ja auch in unserem Podcast omnipräsent, und Sie haben jetzt ganz richtig wohl betont, das ist für ein Vizepräsidenten doch ja sehr, sehr viel Präsenz, die er dort hat, die er einnimmt, auch jetzt mit seiner Reise nach Grönland. Was ist da das Kalkül dahinter? Versucht er sich da schon als möglicher Nachfolger von Donald Trump zu positionieren? Ist das einfach nur sein Wesen, sein Charakter, auch dass er diese ja schon fast Jahrhundertrede in München dort gehalten hat, auf der Münchner Sicherheitskonferenz? Also vielleicht nochmal nachgefragt, Frau Kneißl, wie schätzen Sie da diese Persona J.D. Vance ein? Ist das, ja, wie soll man sagen, eine Selbstdarstellung, eine Profilierung, die da von ihm ausgeht? Oder ist er da womöglich schon eben als möglicher Trump-Nachfolger, wird er da schon aufbereitet? Wie sehen Sie das, Frau Kneißl?
Ja, also es ist doch sehr früh da. Also die Regierung ist gerade mal 2 Monate im Amt und wir haben über den nächsten Präsidenten gesprochen. Das ist da, finde ich, ein bisschen makaber, ja, weil die sollen jetzt mal ihre Arbeit machen und nicht über den nächsten Präsidenten sprechen. Aber es gibt viele Artikel in US-amerikanischen Magazinen. Ich habe einen da gesehen, da ging es also darum, dass mit der Trump-Ära und dann 2 Amtsperioden Vance würde sozusagen würden die USA fundamental gesellschaftspolitisch umgestaltet werden im Sinne eines neuen Konservativismus. Also da gibt es viele gesellschaftspolitische Analysen, die in den USA zu dem Thema ja auch schon laufen. Ich finde es ein bisschen makaber und vorgegriffen, weil wer weiß, wie die Welt in 4 Jahren aussieht. Und nichts ist fix, ja. Also es kann ja so viel in jedes Menschenleben passieren, von was weiß ich was, Krankheiten wie sonst was, dass man hier jetzt sozusagen nicht in diese Richtung schon spekulieren sollte. Aber es ist leider ein Zug der Zeit, dass man sozusagen gerade auch in den angelsächsischen Medien, aber nicht nur dort, gerne spekuliert, was wird der und was wird jener und wie geht's da weiter. Aber was festzuhalten ist, ist, dass J.D. Vance ein äußerst aktiver und, wie gesagt, sehr, sehr sichtbarer Vizepräsident ist. Interessant finde ich, dass das Trump nicht die geringsten Probleme bereitet, weil manchmal haben wir dann, und er ist zweifellos eine sehr, sehr starke Persönlichkeit und hat allen Grund dazu, dass sozusagen auch eine starke persönliche Autorität hier ausspielt, nach allem, was ihm passiert ist. Nur offenbar, wir wissen nicht, was hinter den Kulissen läuft, hat er auch kein Problem damit, dass sozusagen Kronprinz J.D. Vance hier in dieser Form stark präsent, nicht nur jetzt medial, sondern wirklich in der Tagespolitik auftritt und mitmischt. Und da scheint das Team Trump seine Arbeitsaufteilung gefunden zu haben. Und das ist nun mal so. Vielleicht will auch Trump gar nicht da jetzt viele Auslandsreisen machen, was ich 100% nachvollziehen kann, und schickt sozusagen Vance neben dem Außenminister und anderen vor. Also die Konkurrenz ist ja dann vielleicht weniger Trump versus Vance, die Konkurrenz ist Vance versus Außenminister Rubio.
Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Wir werden das hier in unserem Podcast, wie immer, Frau Kneißl, beobachten, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber jetzt lassen Sie unseren geopolitischen Blick noch mal ein wenig weiten und in die Türkei blicken. Was dort geschieht, ist, ja, wird womöglich auch weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen. Aber zunächst zum Kontext: der Bürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, Hauptrivale des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan um einen möglichen Präsidentschaftskandidat, wurde am Mittwoch vor 10 Tagen zusammen mit mehr als 100 weiteren Personen wegen Terrorismus- und Korruptionsvorwürfen verhaftet. Die Festnahme erfolgte nur wenige Tage vor der Vorwahl der sogenannten CHP-Partei, bei der die Mitglieder İmamoğlu dann voraussichtlich zum Präsidentschaftskandidaten der Partei für die Wahlen 2028 wählen wollten, bei denen er dann als der stärkste Herausforderer von Erdogan gegolten hätte. Der Vorsitzende der CHP verurteilte die Verhaftung als ein Putsch gegen die Demokratie, und trotz eines Demonstrationsverbotes in Istanbul und der Hauptstadt Ankara haben sich jetzt diese Woche tausende Menschen in der Türkei versammelt, um gegen diese antidemokratischen Maßnahmen der Regierung zu protestieren. Diese anhaltenden Proteste, die stellen jetzt für Erdogan, der diese als Straßenterrorismus bezeichnet, ein potenzielles Problem dar, denn nämlich seit der gewaltsamen Niederschlagung der ausufernden Gezi-Park-Proteste im Jahr 2013 durch die Behörden hat er wenig Kritik auf der Straße geduldet. Frau Kneißl, wie ist dieser Schachzug von Erdogan einzuordnen? Geht es da tatsächlich darum, einen potenziellen Präsidentschaftskandidaten auszuschalten? Und wie glauben Sie, werden die westlichen Staaten darauf reagieren? Bisher gab es sanfte Kritik aus Brüssel, aber der ganz große Rundumschlag hat jetzt noch nicht erfolgt. Also zum einen, was ist da das Kalkül von Erdogan? Und zum anderen, wird das womöglich zu einem weiteren verschärften Konflikt zwischen der EU und der Türkei führen?
Ja, die EU kann sich hier jetzt nicht maßregelnd aufspielen, weil sie braucht die Türkei genauso. Da haben wir das an sich noch gültige Flüchtlingsrücknahmeabkommen. Sie braucht die Türkei jetzt zunehmend wahrscheinlich auch als Waffenlieferant. Die Türkei ist die zweitgrößte Armee der NATO. Also es wird für die EU, die sich auch zurückhält. Also ich habe jetzt keine großen Moraltiraden seitens Brüssels oder Berlins an die Adresse von Erdogan gehört, wie das vielleicht noch vor 15 Jahren oder wie es auch bei den Gezi-Park-Protesten ganz, ganz massiv war. Man möchte die Türkei hier nicht verlieren, ja, und wie die Sache jetzt ausgehen wird in dieser Auseinandersetzung, Kraftakt Erdogans versus einem doch sehr, sehr weiten, über fast alle großen türkischen Städte haben es in den letzten 10 Tagen, ich glaube es ging am 18. März los, fast täglich Proteste erlebt. Wie damit umgegangen werden kann, ob man den populären Istanbuler Bürgermeister sozusagen hier wirklich unter teilweise nicht ganz schlüssigen Argumenten für Jahre hinaus hinter Gitter bringen kann, werden wir sehen. Zur Erinnerung, auch Erdogan hat seine politische Karriere als Bürgermeister von Istanbul gestartet. Ja. Also das ist eine gewisse Parallele. Und wer eine Megastadt wie Istanbul, 18, 20, 25 Millionen Menschen verwalten kann, führen kann, der kann ein ganzes Land führen. Und das hat Erdogan unter Beweis gestellt. Das kann auch sozusagen einem İmamoğlu vielleicht gelingen. Ich bin ein großer Bewunderer der Stadtverwaltung von Istanbul, weil ich sagen muss, so eine Stadt in dieser Lebensqualität doch aufrechtzuerhalten, die Sicherheitsaufgaben, die tägliche Sorge um Terror von wo auch immer im Griff zu halten und trotzdem einen Alltag, einen sehr pulsierenden Alltag in dieser wunderschönen Metropole aufrechtzuerhalten, ist nicht ohne. Die Auseinandersetzung ist ja jetzt nicht nur eine um die Person des Bürgermeisters İmamoğlu. Die Auseinandersetzung greift tiefer zwischen der Bevölkerung und der Regierung Erdogan. Es geht um den Verlust der Kaufkraft. Es geht um eine Inflation, die mittlerweile bei 40-50% steht. Und ich würde mal sagen, sowohl die Hotelgeschäftsführer wie die Leute in den Bazaren, wie eben auch Personen auf Verwaltungsebene, kann sich in irgendeiner Weise herbeiwünschen, dass es zu einer größeren Konfrontation, Krach, Vakuum, wie auch immer kommt, weil das Land braucht Stabilität. Eine der Hauptabnahmequellen ist der Tourismus. Istanbul gehört zu den am meistbesuchten Städten der Welt. Es ist ein leistbares und schönes Reiseland. Also sie brauchen Stabilität und Ruhe. Daher werden wir sehen, in welcher Umfang sich die Dinge einfangen lassen, ja, wenn ich das sozusagen so in diese Richtung formulieren kann. Stabilisieren ist da vielleicht das falsche Wort, weil die nächsten Präsidentschaftswahlen finden im Jahr 2028 statt. Mir ist nicht ganz klar, aber da habe ich vielleicht zu wenig Einblick in die innenpolitischen Verhältnisse der Türkei, warum gerade jetzt der Bürgermeister und einige seiner Gefolgsleute verhaftet wurden. Warum gerade jetzt? Das entzieht sich meiner Kenntnis, weil es sind immerhin noch 3 Jahre bis zur nächsten Wahlauseinandersetzung. Erdogan hat eigentlich gesagt, von den letzten Wahlen, die er im Frühjahr letzten Jahres geschlagen hat, das waren seine letzten Wahlen. Er hat bis heute nicht jetzt eine Art Kronprinz innerhalb der AKP aufgebaut. Und mir ist der Zeitpunkt nicht klar, warum es jetzt zu dieser Verhaftung und zu diesen größeren Vorwürfen gegen İmamoğlu kam. Die beiden konnten sich noch nie wirklich leiden. Bei den Gemeinderatswahlen hat man gesehen, dass die AKP viele Verluste eingefahren hat und die CHP, die also Opposition, der İmamoğlu angehört, ihre Gewinne verbuchen konnte. Aber ich verstehe nicht, warum jetzt. Das ist mir wirklich nicht klar.
Ja, vielleicht wird sich dort auch in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, was da das tatsächliche Kalkül von Erdogan war. Und wir werden sicherlich auch sehen, ob die Proteste auch das Ausmaß von den Protesten zur Zeit des Gezi-Park erreichen im Jahr 2013, ob es derartig ausufernd wird oder ob man sich vielleicht doch auf eine Art Kompromiss einigen wird. Aber das Ganze werden wir hier weiterhin beobachten. Frau Kneißl, an dieser Stelle soll es das zunächst gewesen sein für diese Woche. Ich bedanke mich wie immer vielmals, Frau Kneißl, bei Ihnen für Ihre Zeit, für das sehr angenehme Gespräch und wünsche Ihnen jetzt alles Gute, ein schönes Wochenende mit den 10 Katzen, die Sie jetzt zu Hause haben. Da erwartet Sie erstmal einiges an Arbeit und freue mich dann, wenn wir uns nächste Woche wieder zusammenfinden und bin gespannt, ob sich vielleicht da draußen von unseren treuen Zuhörern noch jemand findet, der Frau Kneißl mit diesem neuen Nachwuchs da vielleicht noch unter die Arme greifen möchte.
Ja, danke. Das ist ja nett, wenn Sie das bewerben. Wie gesagt, Großraum Moskau, ich bringe gerne die Kleinen entwurmt und geimpft. Am besten, man nimmt 2 auf einmal, das ist lustiger für die Kleinen.
Genau, an dieser Stelle vielen Dank, Frau Kneißl, vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.